Ja, es ist schön, wieder mal hier auf der Marienhöhe zu sein. Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Seit nunmehr 6 Jahren darf ich mich mit und für Frauen in unserer Kirche engagieren, zunächst im Mittelrhein, inzwischen in Gesamtdeutschland. Das bringt ganz neue Herausforderungen und macht aber auch eine ganze Menge Spaß. Allerdings, ich bin damals, falls wir uns noch erinnern, mit der Pandemie in die Frauenabteilung gestartet und durfte direkt feststellen, dass es auch Themen gibt, die sind gar nicht mal so schön. Wenn wir jetzt glauben, dass Gewalt, egal in welcher Facette, egal in welchem Gewand, etwas ist, was da draußen passiert, dann durfte ich sehr schnell erleben, dass dem nicht so ist. Es gibt immer wieder Momente, wo das mal mehr ist, mal weniger. Spannenderweise ist die Fußball-Weltmeisterschaft so eine Phase gewesen, wo es mehr häusliche Gewalt auch in unseren Reihen gegeben hat. Weihnachten ist immer so eine heikle Geschichte. Aber man merkt einfach, dass aufgrund von ökonomischer, ökologischer Unsicherheit die Tendenz zu Übergriffigkeit, zu Grenzverletzungen zunimmt. Sowohl da draußen als auch mitten unter uns. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir als Kirche schon vor vielen Jahren eben diese Initiative gegründet haben, End It Now. End It Now, es ist schon angeklungen, möchte ausdrücken, wir sagen Nein zu Gewalt gegen Frauen, Männer und Kinder. Aber End It Now bedeutet auch, dass wir aufhören, unsere Augen zu verschließen, unsere Ohren zu verschließen. End It Now bedeutet, dass wir mit offenen Augen auch in unserem Gemeindekontext unterwegs sind, dass wir die Menschen um uns herum sehen und wahrnehmen und auch wahrnehmen, was sie teilweise erdulden, erleiden. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht die nächsten Minuten nur darüber sprechen. Ich habe uns einen Text mitgebracht und in der Kindergeschichte ist es schon ein bisschen angeklungen. Wer da reinschauen mag, er findet steht geschrieben in 1. Mose Kapitel 16 und dort in den Versen 7 bis 13. Der Engel des Herrn fand sie in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Er fragte sie: Hagar, Sarais Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Er versprach ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, fuhr er fort. Nenn ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Es gibt so Momente im Leben, die vergessen wir nie. Und zwar gar nicht mal, weil da etwas super Spektakuläres passiert ist, sondern weil ein Mensch stehen geblieben ist. Vielleicht war es nach einer schlechten Diagnose, vielleicht nach einem Todesfall, während einer Scheidung, nach einem Fehler oder einfach mitten in einer Krise. Jemand, der keine großen Antworten hatte, keine perfekten Worte, kein Patentrezept, aber jemand, der blieb. Und manchmal brauchen wir eben diesen jemand, der bleibt, der zuhört, sich Zeit nimmt und fragt vielleicht, ob du eine Umarmung brauchst oder was auch immer. Jemand, der dich verständnisvoll anschaut und sagt, du bist nicht allein, ich bin da, der sich neben dich setzt. Und rückblickend merken wir dann, nicht diese Lösung oder überhaupt eine Lösung hat die Situation verändert, sondern dieser Mensch, der dann am Ende doch an der Lösung beteiligt war. Ich erinnere mich noch nur zu gut an meinen allerersten Besuch in der Nuklearmedizin im Klinikum Höchst. Die alten Gänge damals, die waren an sich schon bedrückend genug, aber die Tatsache, dass jedes Mal, wenn man eben in diese Station wollte, man klingeln musste und einem geöffnet wurde, hat jetzt auch nicht zur Erleichterung beigetragen. Ich hatte mir extra ein Buch eingepackt, weil ich schon gehört hatte, dass es länger dauern kann. Aber nachdem ich nach der Blutabnahme, dem Arztgespräch, der Kontrastmittelgabe, der Sintigraphie nun darauf wartete, zum fünften Mal eingelassen zu werden, da hatte ich schon so einen Moment des Verlorenseins und einfach keinen Kopf mehr für irgendein Buch, irgendeine Geschichte. Und ich schaute mich ein bisschen suchend umher, ich weiß gar nicht mehr, was ich gehofft habe zu finden, aber plötzlich traf mein Blick den Blick einer anderen Patientin. Und da war dieses stumme Verstehen, diese stumme, ich bin da, du bist nicht allein. Plötzlich war da jemand. Und ich glaube, genau deshalb sind es diese Momente, die uns so sehr berühren. Diese Begegnungen, die sich bis heute in uns eingepflanzt haben. Nicht, weil sie spektakulär sind, sondern weil wir in ihnen etwas von Gott erlebt haben. Denn oft genug wussten wir damals noch nicht, dass es so ein Moment ist. Aber genau so begegnet Gott Menschen bis heute. Wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns auf, Gott beginnt nie mit Regeln, nie mit Programmen oder mit Strukturen. Noch bevor Gott Hagars Situation verändert, schenkt er ihr ihre Würde. Hagar, die Fremde, die Frau auf der Flucht, allein, schwanger, verzweifelt, niemand sieht sie. Niemand fragt nach ihr, niemand sucht sie, doch Gott schon. Und so wird Hagar der erste Mensch seit dem Sündenfall in der Bibel, dem Gott in der Gestalt des Engel des Herrn erscheint. Und Hagar gibt diesem Gott auch einen Namen. Sie nennt ihn, du bist Gott, der mich sieht. Namen haben Bedeutung. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, nicht mehr nur die Magd von oder die Magd für, sondern beim Namen genannt zu sein? Namen haben Bedeutung und sie geben Bedeutung. Und so wählt auch Hagar sehr bewusst den Namen, den sie Gott gibt. Sie nennt ihn nicht den Gott, der alles kontrolliert oder der Gott, der alles erklärt, sondern sie nennt ihn, der mich sieht. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Die erste und einzige Person der Bibel, die Gott einen Namen gibt, ist keine Königin, kein Prophet, kein Priester, sondern es ist eine missbrauchte und gedemütigte Frau. Was, wenn das kein Zufall ist? Was, wenn das etwas darüber aussagt, wie Gott ist? Und das tut es natürlich, davon bin ich fest überzeugt. Jede Form von Gewalt beginnt damit, dass ein Mensch den anderen nicht mehr als Menschen wahrnimmt. Jede Form von Gewalt beginnt damit, dass ein Mensch den anderen nicht mehr als Menschen wahrnimmt. Darüber musste ich lange nachdenken. Aber es stimmt, Gewalt beginnt selten mit dem ersten Schlag. Sie beginnt viel, viel früher. Sie beginnt dort, wo Menschen aufhören, einander wirklich wahrzunehmen. Wo Macht wichtiger ist als Würde. Wo ein Mensch nur noch Mittel zum Zweck ist. Wo Kontrolle wichtiger ist als Liebe. Wo jemand sagt, du bist mir egal. Deshalb ist Mitgefühl nicht einfach das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Wo Mitgefühl wächst, verliert Gewalt ihren Boden. Besser, danke. Wo Mitgefühl wächst, verliert Gewalt ihren Boden. Mitgefühl ist Gottes Antwort auf Gewalt. Denn Mitgefühl sagt, ich sehe dich, du bist wichtig, deine Geschichte zählt. Das zeigt sich immer wieder in den Geschichten im Alten Testament und auch und nicht zuletzt im Leben Jesu. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, dann ist vielleicht das Auffälligste an ihm, er hatte nie zu wenig zu tun und trotzdem blieb er stehen. Für Bartimäus, für Zachäus, für Kinder, für Aussätzige, für die blutflüssige Frau, für Menschen, die andere längst abgeschrieben haben. Jesus hatte nie nur Augen für die Menge. Er sah immer den einzelnen Menschen. Und ich frage mich manchmal, wie viele Wunder hätten wir wohl verpasst, wenn Jesus genauso beschäftigt gewesen wäre wie wir heute. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, Jesus hatte nie Mitleid. Er hatte Mitgefühl. Das klingt zunächst nach einem kleinen Unterschied, ist es aber nicht. Denn Mitleid bleibt häufig beim Gefühl stehen, während Mitgefühl in die Begegnung führt. Mitleid kann auf Distanz bleiben, Mitgefühl kommt näher. Mitleid denkt, oh nein, wie schrecklich. Mitgefühl fragt, was brauchst du? Das könnte auch der Grund dafür sein, warum die Evangelien immer wieder ein bestimmtes Wort für Jesus verwenden. Bevor Jesus heilte, bevor Jesus speiste, ja, bevor er tröstete, lesen wir immer wieder, und es jammerte ihn. Nun ist es so, dass dieses alte Wort für uns recht ungewohnt klingt und ist auch häufig negativ besetzt. Aber ich sag mal, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, du bist so ein Mädchen. Mädchen sind ganz schön stark, Klammer zu. Im griechischen Urtext steht ein Ausdruck, der wörtlich beschreibt, dass Jesus bis ins Innerste bewegt war. Also nicht oberflächlich berührt, nicht höflich interessiert, sondern tief im Herzen erschüttert. Und zwar ohne seine Erschütterung auf den anderen überschwappen zu lassen. Mitgefühl beginnt also im Herzen. Deshalb blieb Jesus stehen. Auch das ist bemerkenswert. Jesus hätte an Bartimäus vorbeigehen können. Die Menge tat es. Für sie war Bartimäus nur ein störender Bettler. Für Jesus aber war er ein Mensch. Jesus hätte sich von der blutflüssigen Frau nicht aufhalten lassen müssen. Schließlich war ja Jairus Tochter am Sterben und jede Minute zählt. Und trotzdem bleibt Jesus stehen. Er sucht den Blickkontakt, er hört ihr zu, er nennt sie meine Tochter. Und ich glaube, dass diese Anrede noch viel mehr geheilt hat in ihr als das offensichtliche Krankheitsbild. Denn Jesus heilt nie nur Körper, er stellt Würde wieder her. Er gibt Menschen ihre Identität zurück. Er sieht nicht nur zuerst ihre Verletzung, er sieht den Menschen. Und das ist der Unterschied. Gewalt reduziert Menschen. Mitgefühl sieht Menschen. Gewalt macht klein. Mitgefühl richtet auf. Gewalt nimmt Würde. Mitgefühl gibt Würde zurück. Für mich ist das der tiefste Gegensatz überhaupt zwischen Gottes Reich und allen Formen von Gewalt. Ja, und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Ein Gesetzeslehrer kommt zu ihm und fragt ihn, wer ist denn mein Nächster? Und er möchte damit seine persönlichen Grenzen setzen. Also, wem muss ich helfen und wem muss ich nicht mehr helfen? Aber Jesus antwortet nicht mit einer Definition, sondern er erzählt eine Geschichte. Ein Mann wird überfallen, ausgeraubt, halbtot liegen gelassen. Dann kommen zwei religiöse Menschen vorbei, ein Priester, ein Levit. Beide sehen ihn und beide gehen weiter. Ich finde diesen Satz schon ein bisschen erschreckend. Sie sehen ihn. Und gerade deshalb können sie sich nicht herausreden. Sie haben ihn wahrgenommen. Aber sie haben sich entschieden, nicht stehen zu bleiben. Und die Gründe mögen durchaus berechtigt und gut sein, aber es ändert nichts an dem Ergebnis. Und dann kommt ausgerechnet ein Samariter. Für die Zuhörer von Jesus muss das erschreckend gewesen sein. Gehörten doch die Samariter zu den falschen Menschen? Diese Art von Menschen, mit denen man lieber nichts zu tun haben wollte und sollte. Und doch genau dieser Fremde bleibt stehen. Und Lukas schreibt, als er ihn sah, jammerte ihn. Merkt ihr das? Das ist dasselbe Wort, was in den Evangelien auch bei Jesus verwendet wird. Und es ist kein Zufall. Jesus beschreibt den Samariter mit demselben Wort, mit dem sein eigenes Herz in den Evangelien beschrieben wird. Mitgefühl macht den Samariter Christus ähnlich. Nicht seine Herkunft, nicht seine Religion, nicht sein Geschlecht, nicht sein Wissen, sondern sein Handeln. Und oft liegt doch hier die größte Herausforderung auch für uns. Wie oft fragen wir, was muss ich tun? Jesus fragt zuerst, was siehst du? Denn unser Handeln beginnt nicht mit unseren Händen. Es beginnt mit unserem Blick, der ins Herz trifft. Wer Menschen wirklich sieht, kann selten einfach weitergehen. Aber warum gehen wir dann trotzdem so oft weiter? Wenn ich ehrlich bin, erkenne ich mich nicht nur im Samariter wieder. Ich erkenne mich auch im Priester und im Levit. Nicht, weil ich Menschen bewusst verletzen möchte, sondern weil ich beschäftigt bin. Weil mein Kalender voll ist, weil ich denke, jetzt gerade nicht. Ich habe keine Zeit, da kümmert sich doch bestimmt jemand anderes drum. Vielleicht kennst du ja auch diese Gedanken. Wir sehen einen Menschen, und gleichzeitig läuft in unserem Kopf schon der nächste Termin, die nächste Aufgabe, die nächste Verpflichtung. Es ist erstaunlich, der Priester und der Levit werden in der Geschichte gar nicht als schlechte Menschen dargestellt. Sie waren religiös, sie dienten Gott, sie kannten die Schriften, sie hatten offene Augen und trotzdem gingen sie weiter. Das könnte eine Warnung auch für uns heute sein. Man kann sehr beschäftigt mit und für Gott sein und dabei den Menschen neben uns übersehen. Und wir sollten uns auch nichts vormachen. Mitgefühl kostet. Nicht unbedingt Geld, aber Aufmerksamkeit, Zeit, Kraft, Unterbrechung. Der Samariter musste seinen Reiseplan ändern. Er musste absteigen, die Wunden versorgen, den Verletzten auf seinen Esel hieven, zur Herberge gehen, bezahlen und zurückkommen. Mitgefühl passt selten in unseren Terminkalender. Es unterbricht ihn. Und ehrlich gesagt, wenn wir einmal begonnen haben, Menschen oder Dinge, Situationen wirklich zu sehen, dann brennt sich das ein. Das bleibt haften. Das wird man nicht wieder los. Und das verändert uns. Aber vielleicht ist genau das der Preis der Liebe. Deshalb beginnt Mitgefühl nicht mit dem Helfen, sondern mit der Bereitschaft, sich unterbrechen zu lassen. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Züge Jesu. Er ließ sich ständig unterbrechen. Kinder unterbrachen ihn, Kranke unterbrachen ihn, Blinde riefen ihm nach, Frauen berührten sein Gewand, Menschen klopften nachts an seine Türen. Und beim Lesen hat man nie den Eindruck, dass Jesus mit den Augen gerollt hat und gedacht hat, oh, jetzt gerade nicht. Für Jesus waren Unterbrechungen keine Störungen, sie waren oft der eigentliche Auftrag. Und vielleicht verändert dieser Gedanke die Perspektive auf unseren Alltag. Stell dir vor, dann besteht Nachfolge manchmal weniger darin, noch mehr zu tun, sondern öfter einmal stehen zu bleiben. Auch für uns selbst. Wir können die Welt nicht retten. Und die gute Nachricht ist, wir müssen es auch gar nicht. Gott erwartet es gar nicht von uns. Der Samariter hat nicht alle Verletzten auf der Straße gerettet, er hat einen gerettet. Jesus heilte nicht jeden Kranken in Israel. Er begegnete immer dem Menschen, der gerade vor ihm stand. Und das nimmt Druck heraus. Gott erwartet nicht, dass wir überall helfen und immer. Aber vielleicht fragt er, warst du für den Menschen da, den ich dir heute begegnen ließ? Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mitgefühl verändert zuerst den, der Mitgefühl schenkt. Wir denken oft, der Beschenkte soll sich doch verändern. Und er verändert sich bestimmt auch. Aber mindestens genauso verändert sich der Helfende. Wer anfängt, Menschen mit Gottes Augen zu sehen, kann irgendwann nicht mehr anders. Er beginnt anders zuzuhören, anders zu sprechen, anders zu urteilen, ja, anders zu leben. Denn Mitgefühl verändert unseren Blick. Und wenn sich unser Blick verändert, dann verändert sich auch unser Handeln. Und wenn sich unser Handeln verändert, verändern sich auch unsere Beziehungen, unsere Familien, unsere Gemeinden, ja, vielleicht sogar unsere Gesellschaft. Nicht durch große Programme, sondern durch Menschen, die sich bewusst von Gott verändern lassen. Und genau deshalb braucht Prävention Mitgefühl. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Wir sprechen heute über End It Now. Wir sagen Nein zu Gewalt. Wir setzen uns ein für Prävention, für Schutz. Wir sprechen über Verantwortung und das ist wichtig. Schutzkonzepte retten Leben. Klare Verfahren geben Sicherheit. Verantwortung schafft Vertrauen. Aber kein Schutzkonzept dieser Welt kann ersetzen, was nur Menschen schenken können, nämlich einen offenen Blick, ein hörendes Herz und die Bereitschaft, stehen zu bleiben. Prävention beginnt deshalb nicht mit irgendeinem Formular, sie beginnt mit einer Haltung, mit einer Gemeinde, in der Menschen gesehen werden, in der Fragen auch unangenehme erlaubt sind, in der Schwäche kein Makel ist und in der Opfer nicht zum Schweigen gebracht werden, in der Macht verantwortlich gelebt wird und in der jeder weiß, wenn ich Hilfe brauche, werde ich nicht allein gelassen. Das ist für mich die tiefste Bedeutung von Mitgefühl verändert. Es verändert nicht nur einzelne Menschen, es verändert das Klima in einer Gemeinde. Und genau wenn das geschieht, verliert Gewalt ihren Nährboden. Mitgefühl ist keine Leistung, es ist eine Frucht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Niemand kann sich morgens vor den Spiegel stellen und beschließen, heute werde ich besonders mitfühlend sein. Okay, beschließen kann man das vielleicht noch, aber vielleicht gelingt es auch eine Stunde. Bis zur ersten krantigen E-Mail oder bis zum ersten nervigen Auto vor mir auf dem Weg ins Büro. Oder ihr versteht, was ich meine. Und dann merken wir, Mitgefühl lässt sich nicht einfach produzieren. Genauso wenig wie Freude oder Friede oder Geduld. Paulus nennt all diese Dinge deshalb Frucht des Geistes. Eine Frucht wächst. Sie wird nicht erzwungen. Und wir versuchen oft am falschen Ende damit anzufangen. Wir bitten Gott, hilf mir, geduldiger zu werden. Hilf mir, freundlicher zu werden. Hilf mir, mehr Mitgefühl zu haben. Doch Gottes Antwort lautet, komm doch erstmal zu mir. Denn alles beginnt dort, bei ihm, nicht bei uns. Johannes formuliert es im 1. Johannes Kapitel 4 so. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir lieben, damit Gott uns liebt, sondern wir lieben, weil wir bereits geliebt sind. Das verändert alles. Mitgefühl ist keine Pflicht, es ist Dankbarkeit. Möglicherweise ist genau das das Problem. Wir verbringen viel Zeit damit, Jesus ähnlicher werden zu wollen, aber manchmal verbringen wir zu wenig Zeit mit Jesus selbst. Und dann wundern wir uns, dass wir ihm nicht ähnlicher werden. Doch so funktioniert geistliches Wachstum nicht. Ein Apfelbaum bemüht sich nicht, Äpfel hervorzubringen. Er bleibt verwurzelt. Der Rest geschieht von selbst. Und dabei ist es notwendig, dass ein Baum in beide Richtungen wächst, nach unten und nach oben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Er sagt nicht, wer sich genug anstrengt. Er sagt nicht, wer genug Programme besucht. Er sagt nicht, wer sich mehr Mühe gibt, sondern er sagt, wer bleibt, verwurzelt, während er wächst. Genau dort beginnt Mitgefühl. Nicht bei unserem Einsatz, sondern bei unserer Beziehung. Je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, desto mehr übernehmen wir seine Sicht auf Menschen. Wir beginnen zu sehen, wie er ist, was er sieht. Wir beginnen zu hören, was er hört. Wir beginnen zu fühlen, was ihn bewegt. Nicht, weil wir uns zwingen, sondern weil Liebe ansteckend ist. Das kann auch ganz schön beängstigend sein. Wenn du plötzlich in einer Gemeinde sitzt und dich nicht mehr fragst, warum die Frau da vorne eine Bluse mit langen Ärmeln und einen Schal trägt, sondern du weißt, dass sie das tut, um die blauen Flecken auf ihren Armen zu verdecken. Es kann beängstigend sein, hinzuschauen. Aber es passiert auch etwas Erstaunliches. Plötzlich fragen wir uns nicht mehr, wie viel muss ich helfen, sondern wie könnte ich heute ein Segen sein? Nicht, weil ich muss, sondern weil mein Herz sich verändert hat. Und genau das beschreibt eigentlich ja auch Paulus im 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Neue beginnt nicht zuerst im Verhalten, es beginnt im Herzen und zeigt sich dann in der Haltung, die im Verhalten sichtbar wird. Darf ich euch etwas Persönliches sagen? Ich glaube nicht, dass unsere Gemeinden in erster Linie mehr Programme brauchen. Ich glaube auch nicht, dass wir zuerst bessere Strategien brauchen. Wir brauchen Menschen, die Jesus so nahe sind, dass sein Herz in ihrem Herzen zu schlagen beginnt. Menschen, die nicht deshalb helfen, weil es auf einem Dienstplan steht, sondern weil sie gar nicht mehr anders können, weil Gottes Mitgefühl sie verändert hat. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde genau dafür bekannt wird. Nicht zuerst für Organisation, und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe gute Organisation. Nicht zuerst für perfekte Veranstaltungen. Ich verzichte auf Schlaf, damit eine Veranstaltung richtig gut wird. Aber noch wichtiger ist, Menschen, die anderen das Gefühl geben, hier bin ich gesehen, hier werde ich gehört, hier bin ich sicher. Ich möchte euch zum Abschluss noch einmal mitnehmen zu Hagar an den Anfang der Predigt. Hagar war eine Frau, die sich vergessen fühlte, die niemand gesehen hat und die Gott den Namen gibt, du Gott, der mich sieht, weil sie genau das erlebt hat, gesehen, gehört und sicher zu sein. Ich wünsche mir, dass Menschen irgendwann dasselbe über unsere Gemeinden sagen können. Nicht dort gibt es tolle Programme, dort wird hervorragend gepredigt, dort ist alles bestens organisiert, das machen wir sowieso, sondern dort hat mich jemand gesehen. Denn manchmal beginnt Gottes Heilung genau dort mit einem Menschen, der stehen bleibt und hinschaut, der zuhört, der Würde zurückgibt, der Mitgefühl lebt. Und vielleicht verändert sich die Welt tatsächlich nicht durch wenige große Heldinnen und Helden, aber sie verändert sich durch viele kleine Begegnungen, in denen Menschen etwas von Jesus entdecken. Dann wird aus einem Blick Hoffnung. Aus Hoffnung wächst Vertrauen. Und aus Vertrauen wird Heilung. Und aus Heilung eine Gemeinde, in der Gewalt, ganz egal in welchem Gewand, keinen Platz mehr hat. In dieser Gemeinde können Opfer Schutz finden, nicht die Täter. Denn wo Menschen beginnen, mit den Augen Jesus zu sehen, verändert Mitgefühl nicht nur einzelne Leben. Gottes Antwort auf Gewalt beginnt mit einer Liebe, die hinsieht, die anspricht, die aufdeckt. Und vor allem die Würde schenkt und Menschen verändert. Wo diese Liebe Raum gewinnt, verliert Gewalt ihre Macht und Mitgefühl verändert die Welt. Amen. Wir haben jetzt eine Minute Zeit der Stille, wo jeder für sich selber überlegen darf und kann. Wer hat mich gesehen? Wen habe ich übersehen? Bei wem möchte ich in dieser Woche stehen bleiben? Ich lade euch ein, zu einem gemeinsamen Gebet aufzustehen. Ja, großer Gott, wir dürfen dich Vater nennen. Du bist unser Gott, unser Vater, der uns sieht, der lebendig ist und der auch in unser Leben hineinwirkt. Und an diesem heutigen besonderen Sabbat möchte ich dich insbesondere dafür bitten, dass du bei all den Betroffenen von jeglicher Form von Grenzverletzung, von Missbrauch, von Gewalt bist, Herr. Schenke du ihnen Zuversicht, schenke du ihnen Trost, schenke du ihnen deinen Frieden in ihr Herz und vor allen Dingen schenke du ihnen auch Menschen in ihr Umfeld, die mit offenen Augen sehen und hören und die Stütze sein können, die stehen bleiben und echtes Mitgefühl zeigen können, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinen Gemeinden bist, dass wir auch dort unsere Augen öffnen, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir in paradiesischen Zuständen leben und Menschen neben uns auf dem Stuhl innerlich versterben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, heil zu sein und ein Ort der Heilung zu sein für andere, die auf der Suche sind nach dir. Ich möchte dich bitten für all die Verantwortlichen in den verschiedenen Bereichen, dass du deine Weisheit schenkst, und Zuversicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass du in dieser Welt verherrlicht wirst, dass Menschen dich erkennen können und sich zu dir bekennen können, Herr. Ich möchte dich auch bitten, dass du mit den Tätern bist, dass du sie ja, zur Umkehr drängst, dass du ihnen auch Menschen zur Seite stellst, die ihnen begegnen können, die Grenzen ziehen können und aber auch Konsequenzen setzen. Ich möchte dich bitten, dass du auch ihnen nachgehst, dass sie ja, das hinter sich lassen können. Und ich möchte dich bitten, für all die Menschen, die schutzbedürftig sind, sei es Kinder, sei es Senioren, sei es Frauen, Männer, wer auch immer, Herr. Du kennst jeden Einzelnen und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dazu beitragen können, dass unsere Kirche ein sicherer Ort für alle ist, ganz egal, was ihr persönliches Thema ist, Herr, dass sie in Frieden und in Heilung dir begegnen können an diesem Ort. Der Herr segne deine Augen, damit sie Menschen und Situationen sehen, die übersehen werden. Der Herr segne deine Ohren, damit sie hören, was andere verschweigen. Der Herr segne deine Hände, damit sie schützen, trösten und aufrichten. Der Herr segne dein Herz, damit sein Mitgefühl durch dich sichtbar wird. Amen.